Wunderschönen guten Morgen. So schön dürfen da sein. Ich liebe es, zusammen mit meiner wunderbaren Frau und meinen Kids daher auf Buchs zu kommen. Und es ist Hochdeutsch. Natürlich, ich muss auf Hochdeutsch sprechen. Hier hinzukommen auf Buchs und ja, heute mein Herz mit euch zu teilen zu dieser Serie Hashtag Jesus. Ihr seid uns ein bisschen voraus. Ihr hattet schon 2 Sonntage. Wir in Chur hatten auch 2 Sonntage. Einen? 2? Auch 2 Sonntag? Ja. Aber wir haben heute Allianz und ihr habt heute den 3. Sonntag. Yes. Wir bereiten uns in dieser Serie auf Ostern vor und wir wollen den ins Zentrum stellen, der ins Zentrum gehört, nämlich Jesus Christus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er sagt von sich, ich bin Alpha und Omega, der Ursprung und das Ziel allen Lebens. Er ist der Schöpfer und an Ostern wollen wir Jesus und seinen Namen groß machen. Wir wollen ihn in die Mitte stellen und dort, wo wir beginnen, unsere Leben um Jesus herum zu bauen und um ihn uns zu drehen, dort werden wir verändert. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und ich wünsche mir, dass wir alle solche Spiegel der Herrlichkeit Gottes sein können. Spiegel von diesem Leben von Jesus. Und wir schauen ja auf die letzten 18 Stunden des Lebens von Jesus. Und von außen betrachtet hat man so könnte man das Gefühl haben, Jesus sei so ein Opfer von so einer Cancel Culture. Er wurde einfach mundtot gemacht, weil es uns nicht passte, was er zu sagen hatte, wie zum Beispiel Gandhi oder Martin Luther King. Aber beim näheren Hinschauen sehen wir, dass es bei Jesus anders war. Er hat auf diesem Leidensweg 7-mal geblutet, geht man davon aus. Und wir glauben, dass jedes von diesen 7-mal eine unglaubliche Relevanz hat für dein und für mein Leben, ja für die gesamte Menschheitsgeschichte. Und am ersten Sonntag hat uns Werner so ein bisschen einen Abriss gegeben, was es mit diesem Blut und wieso Blut und was soll das überhaupt auf sich hat. Falls du das verpasst hast, schau dir das an. Ich glaube, das hilft, so ein bisschen einen Kontext zu bekommen, wie damals die Menschen mit Schuld umgegangen sind. Ich werde das heute nicht nochmals im Detail erklären. Und ihr seid letzten Sonntag, seid ihr schon einen Schritt gegangen, wo es um diese Dornenkrone ging. Heute gehen wir nochmals einen Schritt zurück, nämlich in diesen Garten Gethsemane, wo dieser Leidensweg von Jesus angefangen hat, wo er diesen Kelch getrunken hat zur Vergebung von deiner und meiner Schuld, ja, von der Schuld der ganzen Menschheit, von allem Destruktiven, was wir Menschen so aus unserem Leben hervorbringen. Jesus hat das getrunken, damit du und ich frei sein können von Schuld. Und leider hört für viele Christen hier das Evangelium auf. Aber Jesus ist für so viel mehr gestorben, als einfach in Anführungs- und Schlusszeichen nur zur Vergebung unserer Schuld. Jesus hat an Golgatha einen vollumfänglichen Sieg errungen. Vollumfänglich. Und er hat einen Sieg über alles Gottfeindliche errungen, was es auf dieser Erde gibt. Und er will uns an diesem Sieg Anteil geben. Wie gut ist das? Heute möchten wir uns eine weitere Situation anschauen, wo Jesus sein Blut vergossen hat, wo er uns erlöst hat, wo er uns losgekauft hat von den Mächten der Finsternis. Damit, wie es im Titel heißt, damit wir frei sein können, frei von Angst, frei von Anklage. Im 1. Petrus 1,18 lesen wir, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwa, dass nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Lass uns wieder eintauchen in diese Geschichte, wo Jesus in diesem Garten Gethsemane ist. Und du musst wissen, für Judas, den Jesus verraten hatte, war es ein leichtes zu wissen, wo Jesus sich befand, weil sie schon viele Nächte zuvor in diesem Garten waren. Wir können das nachlesen. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Und um Mitternacht macht sich Judas mit einer Abteilung römischer Soldaten, Tempelsoldaten und Priester auf den Weg in diesen Garten. Sie sind schwer bewaffnet, steht in der Bibel. Und spannend ist, ich weiß nicht, was für ein Bild du dir da im Kopf malst. In meinem Kopf waren das immer so, ja, so ein, zwei Dutzend Leute. Aber das griechische Wort, das hier steht, ist eine Kohorte. Und du musst wissen, eine römische Kohorte bestand aus 600 Soldaten. Und die Ausleger sind sich nicht ganz einig. Ist das Wort Kohorte vielleicht auch eine jüdische Miliz gemeint, aber selbst dann wären es mehrere hundert Leute, die in diesen Garten reinströmen, um Jesus festzunehmen. Stell dir das mal vor. Da kommt eine kleine Armee, die Jesus festnehmen will. Und an diesem Abend geschieht etwas Dramatisches, das merkwürdigerweise in keinem der Jesusfilme vorkommt, die ich jemals gesehen habe. Wie reagiert Jesus in dieser Situation, wo diese Leute in diesen Garten hineinkommen? Erinnern wir uns dran, vorher hat Jesus Blut geschwitzt, er hatte Todesangst und jetzt passiert etwas. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, wen sucht ihr? Also da ist ein unglaublicher Mut auch, diesen Hunderten von Leuten entgegenzugehen. Und wenn Jesus uns eine Frage stellt, dann bedeutet das nicht, dass er die Antwort nicht kennt, sondern dass er uns etwas damit zeigen, etwas offenbaren will. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Er fragt sie, wen sucht ihr? Und sie sagen, wir suchen Jesus von Nazareth. Und dann antwortet er mit den Worten, ich bin es. Und in dem Augenblick, ich weiß nicht, ob du das schon mal bewusst gelesen hast, fallen diese Hunderten von Soldaten, weichen zurück und fallen zu Boden. Also da entlädt sich eine unglaubliche Power, eine unglaubliche Macht in dem Moment, wo Jesus sagt, ich bin es. Johannes 18,6 kannst du das nachlesen, als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Diese übernatürliche Kraft, die in diesem Moment von Jesus ausging, ich glaube, sie lag in dem, was er sagte. Im Griechischen sagt er Ego, I, me. Ich bin. Es sind dieselben Worte, die Gott auch im brennenden Dornbusch sagte, als er Mose begegnete. Ich bin, der ich bin. Du kannst das nachlesen im 2. Mose 3,14. Jesus erklärt hier ausdrücklich, dass er und der Vater eins sind, dass er dieselbe Macht und Autorität bekommen hat, wie der Vater sie auch hat. Und so wie Mose diesem brennenden Dornbusch sich nicht nähern konnte, er musste seine Schuhe ausziehen, weil Gott sagte, du stehst auf heiligem Boden. Genauso konnten diese Hunderten von Leuten sich Jesus nicht nähern, sie konnten ihn nicht festnehmen, weil diese Kraft Gottes in ihm war. Stell dir diese Atmosphäre vor, die da geherrscht haben muss in diesem Garten. All diese Leute am Boden verwirrt, was ist hier gerade geschehen? Dann lesen wir weiter. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Und wahrscheinlich konnten sie nur noch stammeln und haben da Jesus von Nazareth. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. Wir müssen wissen, Jesus war zu keiner Zeit ein Opfer. Und es ist so entscheidend, dass wir das verstehen, weil manchmal, glaube ich, gefällt uns das am Christsein und wir sitzen so auf diesem Opferzügli und wir machen uns so ein bisschen eins mit der Opfermentalität. Halt wie Jesus auch ein Opfer war. Aber Jesus war zu keiner Zeit ein Opfer. Es ist nichts geschehen, wo er nicht zugestimmt hat, was nicht seinem Willen entsprochen hat. Und genauso ist auch deine und meine Identität niemals ein Opfer zu sein. Etwas früher in der Bibel sagte Jesus Folgendes. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Sie haben Jesus nicht ermordet. Sie konnten ihn nicht einmal gefangen nehmen, sondern Jesus selber hat sich als Hohepriester nach der priesterlichen Ordnung des Melchisedek, lesen wir im Hebräerbrief, hat sich hingegeben und hat das Opferlamm, was auch er selbst war, an dieses Kreuz schlagen lassen. Und die Atmosphäre in diesem Garten muss sich komplett verändert haben. Von Jesus hat Todesangst, er schwitzt Blut, zu hunderte von Leuten fallen um vor seiner Allmacht und Majestät. Und aus Angst wird Autorität. Und ich glaube, dasselbe passiert in unserem Leben, wenn wir begreifen, wer wir sind in Christus. Was für ein Geist, das da in uns lebt. Der Heilige Geist. Aber Autorität hat immer auch so ein bisschen eine Schlagseite. Sie kann auch falsch eingesetzt werden. Und ich liebe Simon Petrus in der Bibel. Weil er mir einfach sympathisch ist. Und wir lesen dann weiter. Simon denkt, das ist der Moment. Endlich, Jesus offenbart sich als derjenige, der uns befreien wird von der Besatzung der religiösen Elite, von der Besatzung der Römer. Die Leute fliegen um und was tut er? Er zieht sein Schwert aus dem Gürtel und geht auf den Erstbesten los, den er sieht, und er hackt einem Diener des hohen Priesters Kaiphas ein Ohr ab. Diesem Malchus, diesem Sklaven des hohen Priesters, schneidet er das Ohr ab. Und wir merken, irgendwie scheint er noch nicht ganz verstanden zu haben, wie Jesus sein Reich bauen will, wie Jesus kämpfen will. Und lass uns schauen, was Jesus in diesem Moment tut. Doch Jesus sagte zu ihm, steck dein Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, dass ich meinem Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Und wir erleben, und das ist mein zweiter Gedanke, wie Jesus aus Gräber Gärten machen kann. Aus Tod Leben machen kann, weil er nimmt in diesem Moment dieses Ohr, dieses Sklaven Malchus, und er setzt es ihm wieder an den Kopf und heilt ihn. Ich habe deshalb dieses T-Shirt ausgewählt, dass ihr euch daran erinnert, dass Jesus aus unseren Gräber Gärten machen kann. Das erinnert so ein bisschen an den Garten. Du musst dir vorstellen, so schickt Jesus diesen Malchus mit diesem Zeugnis zurück zu diesem Hohepriester Kaiphas, der ihn beseitigen will. Mit dieser Heilung, mit dieser Wiederherstellung seines Ohres. Was ist das für ein Zeugnis? Das ist unser Jesus, das ist unser Gott. Das ist seine Reaktion auf Tod und Zerstörung, ist Wiederherstellung, ist ein Garten. Er macht aus Gräber Gärten. Und dann, was tut Jesus? Er streckt seine Hände aus und lässt sich gefangen nehmen. Und der Petrus muss gedacht haben, ich spinne, also was soll das? Und dann steht, dass alle Jünger geflohen sind. Und ich finde es immer so cool, wenn man die Evangelien miteinander vergleicht, dann kommen immer so lustige Nuancen hervor. Und Markus schreibt ihr, dann liefen alle davon. Und einer, der war nur mit einem leinenen Tuch bekleidet und man packte ihn und riss ihm das leinene Tuch vom Leib und dann rannte er nackt davon. Also wir können da lesen vom ersten Flitzer in der Geschichte der Bibel. Markus Evangelium. Das schreibt nur Markus. Das ist wirklich manchmal spannend. Und die Jünger waren wahrscheinlich völlig desillusioniert und die Atmosphäre muss wieder in den Keller gesunken sein. Von dem Moment, endlich Jesus offenbart sich als der Befreier hinzu, jetzt lässt er sich gefangen nehmen. Was soll das überhaupt? Wir kommen nun der Situation näher, wo Jesus für uns geblutet hat und wo wir erleben können, wie aus Anklage Wahrheit wird. Und zwar passierte dies nämlich bei der Anklage von Hannas. Lass uns zusammen lesen. Dann brachten sie ihn zunächst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiphas, der in jenem Jahr Hohenpriester war. Kaiphas war es gewesen, der früher den führenden Männern der Juden geraten hat, es ist für euch alle besser, wenn dieser eine Mann für das ganze Volk stirbt. Und hat so eigentlich schon eine sehr prophetische Aussage auch über Jesus gemacht. Und Hannas war ein ehemaliger Hohepriester, einfach, dass du nicht verwirrt wirst, weil beide da als Hohepriester beschrieben werden. Er war vor Kaiphas Hohepriester. Und du musst wissen, damit der Hohe Rat ein Todesurteil verhängen konnte, mussten sie zwei Sitzungen machen. Also es konnten sie nicht so schnell machen und sie brauchten zwei Zeugen, die in ihrer Aussage übereinstimmen. Lass uns lesen, wie es dann weiterging in diesem Verhör. Drinnen im Palast begann das Verhör. Der Hohepriester Hannas fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antwortete, ich habe in aller Öffentlichkeit zu den Menschen gesprochen. Niemals habe ich etwas im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo es jeder hören konnte. Weshalb fragst du mich also? Frag doch die Leute, die mich gehört haben. Und man geht davon aus, dass Leute da um ihn herum standen, Soldaten, die ja auch seine Lehren gehört haben, also die selbst auch im Raum waren. Frag doch die. Sie wissen, was ich gesagt habe. Da schlug ihm einer von den Wächtern, die neben ihm standen, ins Gesicht und rief, was fällt dir ein, so mit dem Hohepriester zu reden? Also einer der Soldaten schlug Jesus sehr wahrscheinlich mit einem Stock ins Gesicht. Und es gibt diese messianische Prophezeiung im Prophet Micha, sie werden dem Herrscher Israels mit dem Stock ins Gesicht schlagen. Dies war das erste, aber nicht das letzte Mal, wo man Jesus geschlagen hat, wo man ihn misshandelt hat, wo er sein Blut für uns vergossen hat. Und Jesus antwortet darauf, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann weise es mir nach. War es aber richtig, weshalb schlägst du mich dann? Da ließ Hannas Jesus in Fesseln zum Hohepriester Kaiphas bringen. Also Hannas merkte, dass er durch sein Verhör nicht zum Ziel kommte und schickt dann Jesus weiter zu Kaiphas. Jesus war unschuldig. Weshalb ließ sich Jesus fälschlicherweise anklagen und misshandeln, obwohl er kurz zuvor in diesem Garten eine unglaubliche Machtdemonstration gemacht hatte? Am ersten Sonntag hat Jesus darüber Werner darüber gepredigt. Jesus in Werner, durch Werner, wie auch immer. Gepredigt, dass Jesus diesen Kelch für unsere Schuld ausgetrunken hat. Und ich glaube, genau auch so hat Jesus die Anklage, die dir und mir gilt, über sich ergehen lassen. Und er hat diese Anklage auf sich genommen. Und wir wissen, dass der Teufel uns Tag und Nacht anklagen will. Er ist der Vater der Lüge. Er ist der, der immer wieder versucht, diese Lügen in unsere Gedanken hineinzupflanzen, diese Anklage, dass wir uns selber schlecht fühlen. Er ist der Verursacher und der, der uns immer wieder auch zur Sünde verführen will. Und das ist dann so ein Teufelskreislauf, wortwörtlich. Wir tun Dinge, Sünde ist so ein Begriff, vielleicht weißt du nicht, was du mit dem anfangen sollst. Sünde bedeutet nichts anderes als Zielverfehlung. Wir haben Gott nicht geliebt, uns selbst nicht geliebt oder unseren Nächsten nicht geliebt. Also dort, wo wir lieblos gehandelt haben. Und wir sind dann in diesem Teufelskreislauf, dass wir sündigen und dann merken, ich habe einen Fehler gemacht, und dann kommen diese destruktiven Gedanken und dann klagen wir uns selbst wieder an, und das führt dann dazu, dass wir in der Regel wieder in diese Falle der Sünde hineinkommen. Und Jesus hat diese Anklage auf sich genommen. Das heißt, Good News für dich und für mich, wir müssen uns nicht mehr länger selber anklagen. Ich sage manchmal, wer sind wir, wenn Jesus uns freigesprochen hat von dieser Anklage, dass wir uns selber noch länger selbst für Dinge anklagen? Der Schlüssel, um aus diesem Kreislauf auszubrechen, ist, dass wir die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird uns befreien. Dort, wo wir die Wahrheit erkennen, werden wir frei werden. Jesus hat nicht sein Leben gegeben, dass wir ein Leben führen im Sinne von Überleben, in Angst und in Anklage uns selber gegenüber, sondern dass wir Anteil nehmen an diesem Sieg, den Jesus am Kreuz vollbracht hat, an diesem vollumfänglichen Sieg. Wir müssen verstehen, dass Jesus nicht nur den Kelch für die Schuld getrunken hat, sondern dass er auch diese Anklage auf sich genommen hat. Hast du gewusst, es sind nicht deine Sünden, die er ans Kreuz genagelt hat, sondern es ist diese Anklageschrift, sozusagen dein Strafregisterauszug, der dich als schuldig erklärt, den er genommen hat und an dieses Kreuz genagelt hat. Im Kolosser können wir davon lesen, Kolosser 2, 13 bis 15. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns und alle unsere Verfehlungen vergeben, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und wir haben Anteil an diesem Sieg. Und das darf man uns ansehen, dass wir auf der Siegerseite stehen. Halleluja! Und ich glaube, deshalb hat Jesus während diesen Misshandlungen auch geschwiegen, weil die Anklage nicht in erster Linie für ihn galt, sondern weil es deine und meine Anklage war, die er auf sich genommen hat. Gott hat die Gerichtsakte, die gegen uns gerichtet ist, genommen und mit dem Blut von Jesus reingewaschen. Wir sind rein und frei und dieser Schuldschein ist an dieses Kreuz genagelt worden. Und es gibt keinen Beweis mehr. Genauso wie ein Richter jeden freispricht, wenn es keinen Beweis für seine Schuld gibt, genauso bist du und bin ich freigesprochen von der Anklage des Feindes. Und in der Offenbarung lesen wir über diesen triumphalen Sieg. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagt, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit dafür sogar in den Tod zu gehen. Man sieht hier, dass diese bedingungslose Hingabe von Jesus Christus etwas bewirkt hat, nämlich eine bedingungslose Hingabe der Leute, die ihm gefolgt sind oder die ihm folgen. Sie waren bereit, für ihn in den Tod zu gehen. Und ich frage mich das manchmal, wie weit wäre ich bereit, für meinen Jesus zu gehen? Oder wenn ich ein bisschen Angst davor habe, dass Leute mich vielleicht diffamieren, dass so ein bisschen Cancel Culture kommt, ich schweige und nicht mehr zu den christlichen Werten stehe, an die ich eigentlich glaube. Lass uns mutig sein, lass uns aufstehen, lass uns hingegebene leben für diesen einen Leben, weil das ist etwas, was sich lohnt. Wo wir Freisetzung und Leben in Fülle haben. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Du bist nicht, was du tust. Eine Lüge, die so viele Menschen glauben, ich bin, was ich tue, aber das ist nicht wahr. Du bist das, wie Jesus dich sieht. Und nicht das, was du getan hast. Und ich möchte diese drei Punkte nochmal für dich zusammennehmen. Aus Angst wird Autorität. Erinnere dich an diese Situation in diesem Garten. Wir sind Erben. Erben von dem, was Jesus Christus gelebt hat. Wir sind Erben von seinem Reich. Wir haben Autorität und Vollmacht bekommen, auf Schlange und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes. Wir müssen nicht in Angst leben, auch nicht in Angst vor einer Cancel Culture, wo wir vielleicht das Gefühl haben, wenn ich etwas Falsches sage, dann werde ich von den Leuten gemieden oder ich werde diffamiert oder was auch immer. Hey, Gott ist so viel größer als das. Botschafter, Könige, Propheten, Prophetinnen, dazu sind wir berufen zu regieren. Das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen. Aus Angst wird Autorität, wenn wir verstehen, wer wir sind in ihm. Und aus Gräber werden Gärten. Und egal, was du in deinem Leben vielleicht verbockt hast, wie dein Leben heute ausschaut, wo es sich nach Tod anfühlt oder nach Tod schmeckt, Jesus kann aus jeder Situation einen Garten machen. Und das hat er schon so oft getan in meinem Leben, in meiner Familie, sonst würde ich heute nicht hier stehen. Ich glaube, ein Schlüssel da drin ist, dass wir diese Gräber, dort, wo es nach Tod schmeckt, dass wir das ans Licht bringen, dass wir es nicht im Grab lassen, damit Jesus neues Leben hinein atmen kann. Dieser Geist, Ruach. Und deshalb machen wir Get Free Days. Damit wir genau diese Kultur in unseren Kirchen etablieren können. Petrus, er hat es immer wieder verkackt. Nicht nur da im Garten mit seinem Schwert, er hat dann auch Jesus verleugnet, dreimal. Und was sagt Jesus? Er sagt, Petrus, liebst du mich? Und dann sagt er, weide meine Schafe. Er sagt, Petrus, du bist ein Fels, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Und das sagt Jesus auch zu dir und zu mir, egal was wir in unserem Leben alles verbockt haben. Und aus Anklage wird Wahrheit. Ich habe in meinem Wohnzimmer so einen Kalender mit schlauen Sprüchen und auf einem steht, was du bekämpfst, wird stärker. Und ich möchte dir heute sagen, kämpf nicht in erster Linie gegen die schlechten Früchte in deinem Leben, gegen destruktive Verhaltensmuster in deinem Leben. Weil der Punkt ist, wenn du eine Frucht wegnimmst, dann wächst da einfach eine neue nach. Der Schlüssel ist, an die Wurzel zu gehen und zu schauen, wo sind destruktive Wurzeln und diese auszutauschen, der Tausch am Kreuz. Und diese Wurzeln sind meistens Lügen in unserem Leben, die wir glauben. Ist Gott wirklich gut? Meint er es wirklich gut in meinem Leben? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Versorgt er mich wirklich? Es heißt, wir sollen lernen, in einer neuen Weise zu denken. Es heißt, wir sollen jeden destruktiven Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam von Christus. Wir brauchen eine neue Software. Die Reich Gottes Software. Im Kolosser 1,13 heißt, wir sind hineinversetzt worden in dieses Reich der Herrlichkeit und des Lichts. Und jetzt brauchen wir einen Integrationskurs, dass wir lernen, wie lebe ich denn in diesem Reich des Lichts? Wie Petrus, nein, nicht mit dem Schwert, sondern durch Liebe und Gerechtigkeit. Wir müssen lernen, neu zu denken. Ja, wie sprechen wir denn in diesem Reich Gottes? Wir sprechen Worte des Lebens. Und oftmals ist es so, dass wenn du an einen neuen Ort gehst, auch wenn du vielleicht sogar Bürger von diesem Ort wirst, dass du deine alte Kultur mitnimmst, deine alte Sprache mitnimmst. Und das sehe ich ganz viel auch bei uns Christen. Wir brauchen diesen Integrationskurs. Deshalb machen wir Explore in unseren Churches, weil wir lernen wollen, wie lebe ich den Reich Gottes Kultur. Darum machen wir Jüngerschaft. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und du hast jetzt die Möglichkeit, während dem nächsten Song, vielleicht merkst du, da ist eine Lüge, die du erkannt hast. Dann möchte ich dich einladen, geh nicht wieder mit dieser Lüge nach Hause, sondern es hat ihr Schreiberzettel, es hat einen Abfalleimer, du kannst diese Lüge hier aufschreiben und ein für alle Mal an diesem Kreuz lassen. Du kannst den Tausch annehmen, der Jesus dir anbietet. Wir haben auch solche Ich Bin-Verse. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin freigekauft und erlöst und so weiter, die du vielleicht für dich in Anspruch nehmen kannst. Vielleicht ist dein nächster Schritt wirklich, dich an diesen Get Free Day anzumelden oder Teil einer verbindlichen Small Group zu werden, wo du die Jüngerschaft erlebst, wo du so einen Integrationskurs besuchen kannst. Ich lade dich ein, nicht wieder hier rauszulaufen, wenn du spürst, dass der Heilige Geist jetzt etwas tun möchte, dann tu das. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts. Vielleicht magst du auch, dass jemand für dich betet, dann frag jemand, hey, kannst du für mich beten? Lass uns erleben, wie Gott uns immer wie freier macht. Es ist sein Geist, der in uns am Werk ist, sodass wir ihm, Jesus Christus, ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln können. Amen.